Hallo Kolja.
Hallo Carsten. Wir haben die letzten 6 Monate die Tastaturen gequält und aber sehr wenig Programmcode geschrieben.
Genau. Ich erinnere mich an so eine Folge, die wir mal aufgenommen haben. Es war Folge 16. Und da ging es um Game Design und da haben wir Folgendes gesagt. Wie kann man denn das machen? Also muss man so ein Dokument schreiben?
Weil wir sind beide, glaube ich, nicht so die Helden, die so halbe Bücher schreiben wollen, bevor sie irgendwas anfangen.
Also mir hilft es zum Beispiel nicht, jetzt irgendwie ein 35-Seiten-Dokument darüber zu schreiben, was jetzt eigentlich Sache in meinem Adventure ist und schon gar keins mit noch mehr Seiten. Was haben wir das letzte halbe Jahr gemacht, Kolja?
Ich würde sagen, wir haben uns dran gehalten. Wir haben kein 70-seitiges Game Design Dokument geschrieben. Es ist nämlich 170 Seiten lang geworden.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Das ist tatsächlich zusammen, also das Game Design Dokument, was wir jetzt geschrieben haben, ist zusammen länger als meine Bachelor- und Masterarbeit zusammen. Das ist schon ein bisschen krass, finde. Genau, wir haben ein Game Design Dokument geschrieben. Wollen wir kurz darauf eingehen, warum wir das gemacht haben?
Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon erwähnt haben, aber wir werden aktuell von der Nordmedia gefördert für unsere Spieleentwicklung.
Genau, die Nordmedia ist die Fördergesellschaft für die Bundesländer Bremen und Niedersachsen, die Medienförderung macht, also viel für Film, aber auch eben für Games. Und da haben wir uns um eine Konzeptförderung beworben und im Rahmen dieser Konzeptförderung wird ein Game Design Dokument entwickelt.
Genau, die haben einen 4-stufigen Förderplan, also ein Konzept, Prototyp, Produktion und Vermarktung. Und wir hatten uns eigentlich überlegt, dass wir uns, weil wir schon eine grobe Idee hatten, auf den Prototypen bewerben. Und dann haben die aber gesagt, ja, könnt ihr gerne machen. Dann braucht ihr nur ein Game Design Dokument, was ihr einreicht. Alternativ könnt ihr euch fördern lassen für das Konzept. Dort entwickelt ihr das Game Design Dokument und dann könnt ihr das im nächsten Schritt einreichen.
Genau. Also eigentlich ein sehr faires, strukturiertes Vorgehen, finde ich. Wir waren der Meinung, naja, so ein bisschen Game Design Dokument haben wir ja schon und haben sozusagen ja den mehr oder weniger den Pitch einfach denen gegeben und die haben gesagt, naja, das ist kein Game Design Dokument, das ist mehr ein Pitch. Und im Endeffekt habe ich so ein bisschen das Gefühl, war es auch die Struktur, die uns lange gefehlt hat, weswegen wir so ein bisschen geschwommen sind, ne? Also haben wir irgendwie mit 2080, haben wir, also unserem Point-and-Click-Adventure, haben wir vor Jahren mittlerweile schon angefangen, irgendwie dran zu arbeiten. Erstmal die technische Grundlage irgendwie entwickelt und dann ja diese Einraum-Demo gemacht, zu der wir ja auch schon mal eine Folge gemacht haben. Und irgendwie ist da aber nie mehr bei rumgekommen. Wir haben immer versucht, den nächsten Schritt zu gehen, aber irgendwie war immer unklar, was machen wir nach diesem Schritt? Und immer so dieses, einen Schritt gehen und danach gucken, wo geht's überhaupt lang, das hat uns irgendwie nicht weitergebracht. Und ein Stück weit, dass die Nordmedia uns jetzt dazu, sagen wir mal, überredet hat, ein ausführliches Game Design zu machen, das hat uns, denke ich, ziemlich gut geholfen, dass wir Struktur in das Projekt reinkriegen, dass wir jetzt ziemlich gut wissen, wo wir hinwollen.
Genau. Also, was wir beide aus der Softwareentwicklung irgendwie kennen, ist dieses agile Arbeiten. Erstmal anfangen und so ein bisschen dann den Weg sich überlegen, während man schon dabei ist. Das funktioniert bei Software eigentlich ganz gut, weil man relativ schnell irgendwo Buttons hinpackt, da drauf drückt und überlegt, was passiert dabei und wenn das doof ist, kann man das noch irgendwie ändern. Wir haben aber irgendwie auch festgestellt, dass das bei einer Story, also ja, ich sag mal so ein halbes Buch schreiben, nicht so gut klappt. Also man möchte ja irgendwie Rätsel haben, die aufgebaut werden, die eine Struktur haben und das einmal aufzuschreiben, das hat uns sehr viel gebracht, weil wir sonst immer angefangen haben zu coden, weil wir irgendwie, ja, das kommt schon von selbst, diese Geschichte, aber das war halt in den letzten 4 Jahren nicht der Fall.
Und also ich sag mal, auch bei einem agilen Entwicklungsmodell jetzt für Softwareentwicklung wie Scrum gibt es ja auch immer dann noch einen Product Owner, der trotzdem die Vision irgendwo im Blick hat und sagt, okay, also ich weiß schon am Ende, wo es hingehen soll, was ich als Kunde für eine Software haben möchte. Aber das Team arbeitet agil, weil mir dann doch nochmal einfällt, dass ich vielleicht, keine Ahnung, für die Web-App, die ich haben will, noch einen zweiten Standort habe, der irgendwie aber komplett andere Prozesse hat oder sowas. Muss man die Software anders designen und wenn man das sozusagen von Anfang an alles designt, dann ist man halt sehr unflexibel auf Änderungen, ne? Und deswegen dieses agile Arbeiten irgendwie in der Softwareentwicklung. Und ich denke, ein Stück weit agil arbeiten ist im Game Development halt auch wichtig, aber halt nicht für die Vision, wo man hin will. Ich glaube, dass, ja, da muss man schon so ein bisschen, jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, ein bisschen so einen Top-Down-Ansatz fahren, um sozusagen die Idee als grobe Blackbox zu sehen und dann immer weiter reinzugehen und zu gucken, okay, was ist das jetzt eigentlich, das immer feiner auszudefinieren. Und genau das haben wir gemacht. Aber der Zweck eines Game Design Documents, wie gesagt, wir haben ja schon über Game Design in einer anderen Folge gesprochen, kann ja vielfältig sein. Also im Wesentlichen für uns war das jetzt so der Zweck, wie, also einerseits der Zweck, dass wir gesagt haben, okay, wir erfüllen damit die Förderrichtlinien der Nordmedia. Auf der anderen Seite, ja, für uns eigentlich die Aufgabe, wie behalten wir unsere Vision im Blick? Also wir haben uns irgendwie mal was ausgedacht und wenn wir uns Woche für Woche treffen und darüber sprechen und ein Stückchen dran weiterentwickeln, dann kann das sein, dass wir irgendwann von dieser Vision abweichen oder dass wir, ich meine, wir alle haben ein Privatleben, noch irgendwie einen richtigen Job, dass wir sozusagen einfach vergessen, was wir die Wochen vorher gemacht haben oder was wir 2 Monate vorher gemacht haben. Und um das einfach so ein bisschen im Blick zu behalten, das aufzuschreiben und wie gesagt, so die Vision einfach festzuhalten. Ja, genau, jetzt haben wir 2 Zwecke, also unsere Vision im Blick halten, die Förderung. Ein anderer Zweck für ein Game Design Dokument kann natürlich auch sein, dass man mit einer Idee oder mit einem Konzept einfach zu einem Publisher gehen möchte und sagen möchte, ich möchte dieses Projekt umsetzen, bitte gebt mir die Ressourcen, die ich dafür brauche. Sei es Geld, sei es Marketing, sei es ja ein Producer, der sozusagen darauf achtet, dass dieses Konzept richtig umgesetzt wird. Es kann aber auch sein, dass wenn man ein größeres Team hat, dass man diese Vision, die man hat, irgendwie kommunizieren muss. Bei uns beiden ist das relativ einfach, wir können miteinander reden und da haben wir einfach nur 2 Kommunikationsparteien. Wenn wir jetzt ein Team von 10 Leuten hätten, dann wäre es natürlich schwierig, sozusagen allen 10 Leuten immer die gleiche Vision zu vermitteln, dass sie alle an der gleichen Idee arbeiten sozusagen. Mhm. Und dann, wenn jemand geht oder jemand Neues dazukommt, dann sozusagen hast du Fluktuation im Team, dann musst du diese Idee ja immer wieder neu kommunizieren und die neuen Leute sollen natürlich neue Ideen mit einbringen, aber sie sollen natürlich auch einfach auf Anhieb verstehen können, was sozusagen das Ziel ist, wo man drauf hinarbeitet. Und dafür ist es natürlich gut, das irgendwie zu dokumentieren.
Ja. Was ich ganz gut fand, ist, glaube ich, auch so ein Satz, der irgendwie von der Nordmedia kam. Der ist mir aber irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Das Game Design Dokument sollte man jemand anders geben können und der sollte daraus das Projekt umsetzen können. Ja, es ist ein hoher, glaube ich, Qualitätsanspruch an das ganze Dokument und ein Anspruch an Vollständigkeit. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was die Nordmedia wollte. Aber ich finde es schon einen guten Leitsatz, wenn man sich schon hinsetzt und so ein Dokument schreibt, dass man das so ein bisschen als Hinterkopf hat. Wenn ich das jetzt jemandem Fremden gebe, kann der daraus das Spiel erstellen. Oder ein Spiel erstellen, was ähnlich dem ist, was ich auch erstellen würde.
Also quasi eine Umsetzung, die meine Idee halt irgendwie umsetzt, ne? Und eine fremde Person kann ja auch ich selber sein in ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Also ich rede ja immer gerne von meinem Vergangenheits-Ich und meinem Zukunfts-Ich irgendwie. Manchmal freue ich mich, wenn mein Vergangenheits-Ich irgendwelche Sachen bedacht hat, die mir heute Probleme lösen. Manchmal verschiebe ich Probleme auf mein Zukunfts-Ich und sage, das ist ein Problem für morgen oder für übermorgen. Aber ich weiß ja nicht, keine Ahnung, was in ein paar Monaten in meinem Leben los sein wird und wie viel ich bis dahin vergessen habe von dem, was ich eigentlich heute als richtig gute Idee empfinde. Also von daher, ja, wie gesagt, man selber ist ja auch manchmal von dem entfernt, was man heute ist, wenn man in die Zukunft geht.
Genau. Vielleicht so ein bisschen zu dem Prozess, wie wir das Game Design Dokument aufgebaut haben oder uns an dieses riesen Dokument rangewagt haben, ist trotzdem, glaube ich, wieder ein bisschen so gewesen, wie wir agil auch arbeiten. Also wir haben nicht von vorne bis hinten das Dokument durchgeschrieben, sondern wir haben für das Herzstück, also die Story und Rätsel, haben wir uns erst einen Termin gemacht, wo wir die grobe Struktur über das ganze Spiel uns überlegt haben, aber auf einem sehr, sehr hohen Level. Und dann haben wir wir haben ja einen Prolog und 3 Akte, für jeden von diesen Abschnitten uns jeweils 2 Termine genommen und das feiner aufgeteilt. Also wir haben dann den Prolog einmal eine Grobplanung und eine Feinplanung gemacht und auch im Dokument das in diesen 2 Stufen festgehalten.
Genau. Also einerseits ist es dann das, was passiert, die Story innerhalb dieser Akte und andererseits sind es dann auch die Rätsel, die halt innerhalb dieser Akte passieren. Wir haben da sehr viel mit Papier gearbeitet, sehr viel mit Zeichnungen gearbeitet, Kreise und Pfeile auf Papier gemalt und haben ja den Rechner eigentlich die ersten paar Termine, die wir gemacht haben, komplett ausgelassen und haben das alles, ja, wie gesagt, ich sage ja auch mal gerne so, dass kein Tool zwischen mir und meiner Idee steht. Ich habe gerade vor ein paar Minuten versucht, was in Google Doc reinzuschreiben. Da hatte ich eine To-Do-Liste und wollte darunter noch Stichpunkte machen. Und ich habe es irgendwie nicht geschafft, Stichpunkte zu machen, die keine To-Do-Liste sind, zum Abhaken. Und habe mich, während ich mich über Google geärgert habe, dann vergessen, was ich eigentlich aufschreiben wollte. Und genau das wollten wir verhindern. Und genau deswegen haben wir halt die ersten Sachen auf Papier gemacht und sind dann dazu übergegangen, dass wir diese Diagramme, die wir da gemacht haben, das sind quasi so ein bisschen so Ablaufdiagramme, wo auch so ein bisschen Branching drin ist. Das heißt, man macht drei Sachen in einer Sequenz, danach hat man drei Sachen, die man parallel machen kann oder wo man entweder das eine oder das andere machen kann. Da haben wir dann sozusagen ja so Ablaufdiagramme gemalt, wie so ein Akt passiert, was ja auch ganz gut funktioniert, weil so ein Point-and-Click-Adventure relativ linear gespielt wird.
Genau, also das ist jetzt sehr speziell auf unser Spiel, dass wir diesen Rätselgraphen aufgemalt haben. Danach nochmal, als wir in die Feinplanung gegangen sind, haben wir es auch wirklich wie so ein Lösungsbuch oder so eine Komplettlösung aus dem Internet aufgeschrieben. Das ist sozusagen, man klickt dahin, hier hat man jetzt zwei, drei Möglichkeiten. Entweder springt man jetzt ein Kapitel weiter oder macht jetzt diese Schritte. Und genau, unsere Idee war, dass man am Schluss so eine Art Ablaufbuch hat, um das Spiel zu lösen. Und wenn wir das so fein aufschreiben, dass wir uns wirklich dann auch die Gedanken über alle Schritte im Spiel gemacht haben.
Genau, zusätzlich haben wir uns ja natürlich nicht nur Gedanken um den Ablauf gemacht, sondern auch um alles, was darin vorkommt. Also einerseits haben wir uns überlegt, okay, welche Figuren sollen darin vorkommen? Was für Charaktereigenschaften haben die? Haben da so kleine Steckbriefe gemacht quasi. Was ist unsere Hauptperson für einen Charakter? Was ist der Pilot von dem Raumschiff für einen Charakter? Was sind sozusagen auch typische Sprüche, die diese Leute loslassen? Wir haben die Dialoge noch nicht alle geschrieben für das Spiel, das ist Teil der Umsetzung. Wir haben aber sozusagen Beispieldialoge geschrieben und gesagt, okay, das ist ein typischer Dialog, der zwischen Joy und dem Captain zum Beispiel stattfindet. Einfach damit die Person, die das Dokument liest, das werden wir sein, weil wir das umsetzen, aber unsere Zukunfts-Ich sozusagen nochmal ein Gefühl dafür kriegen, okay, was sind das für Leute, die da miteinander reden? Und dass wir auch immer wieder ein bisschen abgleichen können, ist das konsistent, was wir hier an Dialogen machen? Passt das zum Captain, wenn sie das sagt? Und auf der anderen Seite sind wir dann durchgegangen, haben gesagt, okay, es gibt ganz viele Items, die wir haben und haben diese Items aufgelistet. Haben für alle Items, die es gibt, Konzeptart gemalt und sozusagen, dass man schon sich rechtzeitig Gedanken macht, okay, was ist denn das jetzt überhaupt? Wenn ich irgendwo eine Sicherheitsleine brauche, ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Seil oder ist das irgendwie eine Hundeleine oder was ist das irgendwie und wie passt das in das Gesamtkonzept dieses Raumschiffs? Was ist denn das überhaupt für ein Raumschiff? Und einfach das alles ein bisschen festgehalten. Gleichzeitig, was für Geräusche machen diese Gegenstände, dass man sozusagen auch im Sounddesign gleich weiß, okay, ich habe folgende Notwendigkeiten und immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, okay, wie setzen wir das um? Wenn wir eine Szene haben, die so sehr viel Detail zeigen muss, müssen wir dafür eine extra Szene machen oder können wir das in dem Raum machen, in dem wir gerade eh sind? Gibt es vielleicht eine kleine Cutscene? Solche Sachen, das ist alles das Drumherum, was sozusagen da noch zugehört. Und weitere Punkte, die wir halt behandelt haben, weil uns das auch nahegelegt wurde nach unserem Pitch, können wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu Pitching machen, weil wir mussten, um diese Förderung zu bekommen, einen Pitch halten und durften dazu auch an einem Pitching-Workshop vorher teilnehmen. Und genau, da wurde uns das nahegelegt, dass wir uns Gedanken ums Marketing machen sollen, weil sie gesagt haben, das ist eine Idee, die kann funktionieren, aber sie kann nicht funktionieren, wenn keiner weiß, dass es dieses Spiel gibt. Das heißt, wir haben uns sozusagen ja auch nochmal in einem separaten Abschnitt von dem Dokument Gedanken ums Marketing gemacht. Ob das jetzt direkt in ein Game Design Dokument gehört oder ob das eigentlich ein separates Dokument wäre, keine Ahnung, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Hm. Wir haben es jetzt damit reingetan, einfach damit wir es ja zusammen haben. Und ich sag mal, Marketing heißt ja nicht nur, dass man aufschreibt, welche Social Media Posts man machen möchte oder mit welchen InfluencerInnen man irgendwie zusammenarbeiten möchte, sondern so ein bisschen auch überlegen, okay, was ist mein Spiel? Für welche Zielgruppe ist das Spiel? Und welche Entscheidungen treffe ich vielleicht auch in dem Spiel, um dieser Zielgruppe, die ich erreichen möchte, gerecht zu werden. Aber alles in allem hat das extrem geholfen. Wir haben jetzt so eine Art Zeitplan, was wir machen wollen, wann wir das machen wollen und eine viel realistischere Einschätzung von dem, was wir überhaupt noch vor uns haben. Also wir haben ein Ziel vor Augen und wir haben sogar ein bisschen runtergebrochen, was wir machen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das finde ich schon sehr gut.
Genau, also ich habe jetzt auch schon mal die ersten 2-3 Tage investiert und habe mir das Game Design Dokument zur Seite gelegt und habe, also, dass ich da drauf gucken konnte. Wir haben es nicht ausgedruckt, keine Angst. Und angefangen, den ersten Raum im Spiel, die Logik mit den Platzhaltergrafiken zusammenzubauen. Und es hilft einem sehr, sehr, also hat mir sehr gut geholfen, das Ziel vor Augen zu haben, dass man das einfach so von oben runter arbeiten kann, ausprobieren kann. Also ich hoffe auch, dass sozusagen das alles einmal jetzt aufgeschrieben zu haben, uns hilft, das Spiel dann umzusetzen.
Wir haben ja in unserer Folge über Game Design noch so ein paar andere Formen von Game Design Dokumenten gesprochen. Also damals haben wir gesagt, okay, wir benutzen irgendwie ein Miro-Board und ein Wiki. Eine Zeit lang wollten wir dann nur das Wiki benutzen oder nur das Miro-Board. Und das ist so eine Grundlage, die mir jetzt irgendwie so klar geworden ist, man sollte das nicht verteilen. Also die Informationen über verschiedene Medien irgendwie verteilen. Allein schon zwei Wikis oder ein Wiki und ein Miro-Board ist irgendwie immer schwierig. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben das Game Design Dokument tatsächlich irgendwie in Google Docs geschrieben. Und die ganzen Diagramme, die wir gemacht haben, sind auch einfach in dem gleichen Google Drive drin. Und die haben wir verlinkt. Und man konnte sozusagen entweder im Original in dem Diagramm nachgucken und das halt auch verändern oder halt im Dokument, wo wir das halt immer einfach nur referenziert und aktualisiert haben. Das heißt, man musste nicht manuell noch irgendwas machen, damit es im Dokument aktuell ist. Ich glaube, dass das sehr wertvoll ist, wenn man nicht erstmal überlegen muss, wo muss ich denn nachgucken. Im Wiki, keine Ahnung, ist immer so eine Struktur irgendwie schwierig. Ich weiß, dass viele Game Development Teams Wikis benutzen für sowas. Wir haben das ja eine Zeit lang auch gemacht. Ja, ich denke, das ist einfach eine Frage des Workflows und wie man das macht. Gerade jetzt für das Game Design Dokument von unserem linearen Spiel fand ich halt ein richtiges Dokument, wo man halt auch einfach die Überschriften hat und sieht, wenn noch irgendwas fehlt, fand ich sehr gut. Das ist in dem Wiki vielleicht nicht mal unbedingt der Fall. Aber ja, wie gesagt, so grafische Darstellungen. Was mir noch so ein bisschen klar geworden ist, wir hatten ja auch über einseitige Design-Dokumente gesprochen. Also nicht einseitig, weil sie nur eine Seite beleuchten, sondern weil sie einfach auf eine Seite passen. Und also diese One-Pager. Und ich muss sagen, die erfüllen für mich, glaube ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, einfach einen anderen Zweck. Und zwar, ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht. Mir geht es auf jeden Fall so, dass ich ganz oft irgendwo, keine Ahnung, ich sitze im Bus oder in der Straßenbahn, gucke irgendwie aus dem Fenster und dann fallen mir irgendwelche Sachen ein, die irgendwie total cool wären umzusetzen. Und nun ist nichts schlimmer für ein laufendes Projekt, ist nichts schlimmer als ein neues Projekt, was sozusagen erstmal total attraktiv und spannend wirkt und sagt, hey, ich bin viel spannender als dein aktuelles Projekt, fang doch was Neues an, sodass das aktuelle Projekt nie fertig wird. Und ich glaube, viele Game Devs kennen das. Ich habe mir jetzt angewöhnt, solche Ideen einfach immer mal aufzuschreiben. In der Regel ist es meistens so, dass man eine Woche später drauf guckt und denkt so, ja okay, das sah jetzt vor einer Woche, hörte sich das voll spannend an, sah das total spannend aus. Irgendwie ist das doch auch nur langweilig so. Und ich glaube, ich möchte das in Zukunft so machen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich solche Ideen immer versuche, einfach in so ein Formular einzutragen. Dass ich mir ein Formular quasi ausdenke, so ein Template für so ein One-Page-Design-Dokument, wo einfach die wesentlichen Fragen beantwortet werden, irgendwie so. Was macht man da die ganze Zeit? Wie soll das aussehen? Wer soll das machen? Und so weiter und so. Also, ne, so, wer ist die Zielgruppe? Und dass man diese Fragen einfach sehr kurz beantwortet und auf der Rückseite meinetwegen einfach eine Skizze davon macht, wie man sich das vorstellt. Und dann kann man sich das an die Seite legen, also Rückseite, wenn man das halt wirklich auf Papier macht, ne? Wie gesagt, ohne Tools. Und das dann einfach an die Seite legen und dann hat man im Idealfall einfach einen Ordner, wo diese ganzen Dinger drin sind. Und dann, wenn man sein Projekt fertig hat, und sagt, jetzt habe ich Langeweile, was könnte ich denn mal machen? Dann kann man da so durchblättern, kann sagen, oh, da ist ja eine coole Idee bei, das mache ich jetzt.
Ja, für mich ist dieser One-Pager auch, also das ist eine Form vom Game-Design-Dokument, würde ich schon sagen. Aber das ist irgendwo so zwischen Pitch und einem ausgeschriebenen Riesendokument. Also das Gleiche gibt es ja auch für Businesspläne. Man kann einen Businessplan schreiben, der so ein halbes Buch ist. Und es gibt diese One-Page-Business-Pläne, wo man sehr übersichtlich sagen kann, hier, mein Business ist das und das, das sind meine Ziele, Unique Selling Points. Ja, auf einen Pager kriegst du halt nicht die ganze Story. So. Und wenn das wirklich wichtiger Bestandteil deines Games ist, dann brauchst du ein bisschen mehr Platz.
Ja, ich glaube, es hängt auch krass davon ab, was du für ein Game machen willst, ne? Weil wenn du halt irgendwie ein Spiel machen willst, was ungefähr den Umfang von Tetris hat, dann brauchst du da halt nicht 170 Seiten Design-Dokument. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Tetris umzusetzen ist, glaube ich, schwieriger, als man das denkt. Wohl so schwierig auch nicht. Also, kann man machen. Und die Regeln aufzuschreiben für Tetris, das ist ja im Wesentlichen das, was man halt möchte mit so einem Design-Dokument. Das passt, denke ich, auf eine Seite. Vielleicht auf zwei oder drei Seiten, aber so. Also, ich glaube schon, dass das möglich ist, je nachdem, was für eine Game-Idee man hat. Auch da. So, auch so einfache Spiele sind komplexer, als man sich das vorstellt. Wir haben im September, waren wir auf der In Erga. Das ist eine Konferenz für interaktives Erzählen in Games und haben da an so einem kleinen Workshop von Wolfgang Walk mitgenommen, der schon sehr lange in der Games-Industrie arbeitet. Und der sagt, das ist eine neue Methode sozusagen, um Game-DesignerInnen und Software-EntwicklerInnen miteinander besser arbeiten zu lassen. Und sein Ansatz ist eigentlich, dass man im Game-Design schon näher an den Code ran muss und Regeln, die man hat, irgendwie schon im Pseudocode beschreibt. Und dass man also statt sozusagen Prosa in so ein Design-Dokument zu schreiben, einfach schon hinschreibt, keine Ahnung, sein Beispiel war irgendwie ein Feuerball und eine Kegelbahn im Rollenspiel. Das Programmierteam hat schon Feuerbälle für Magier umgesetzt und jetzt kommen die Game-Designer und möchten, dass man unter der Taverne irgendwie noch eine Kegelbahn hat. Und er möchte halt vermeiden, dass das Softwareentwicklungsteam dann halt irgendwie nochmal neuen Physikcode dafür schreibt, dass halt die Kugeln die Kegel umschmeißen können. Sondern man könnte einfach den Feuerballcode nehmen und dem neuen Skin geben sozusagen. Und er möchte, dass sozusagen das in der Kommunikation zwischen Design und Programmierung irgendwo auffällt. Und dann haben wir die Aufgabe bekommen, einfach nur die Regeln von Pac-Man in dieser Art und Weise aufzuschreiben. Ich glaube, wir haben irgendwie eine Viertelstunde Zeit gehabt oder sowas und sind nicht fertig geworden, weil es einfach, wenn man sich Pac-Man genau anguckt, so viele Spezialfälle gibt. Was ist, wenn ich irgendwie aus dem Bildschirm rausgehe, auf der anderen Seite wieder reinkomme und so weiter und so fort. Das war tatsächlich schon ein bisschen herausfordernd und in einer Viertelstunde nicht fertig geworden, das Design von Pac-Man aufzuschreiben.
Haben wir nicht eine Stunde gehabt?
Nee, es war keine Stunde. Also wir hatten, weiß nicht, vielleicht war es eine halbe Stunde, aber es war auf jeden Fall nicht einfach. So, also unterschätzen darf man das, denke ich, auch nicht.
Und man sieht nochmal, was wirklich in Pac-Man, was eigentlich sehr einfach rüberkommt, doch für viele Regeln sind. Also
ich würde auch behaupten, dass die meisten, die das gespielt haben, wahrscheinlich diese Regeln gar nicht alle kennen. Also mir zumindest war das nicht bewusst.
Ja, also ich fand es ziemlich interessant, dass zum Beispiel die vier Gegner eigene Logik haben und sich komplett unterschiedlich verhalten.
Ja, das war mir auch nicht bewusst. So, jetzt hier nochmal die kleine Erklärung, weil das dann in der Folge doch ein bisschen kurz gekommen ist. Wie gesagt, wir waren auf dieser In Ärger, der Konferenz für interaktives Erzählen in Games und da hat der gute Wolfgang Walk einen kleinen Workshop abgehalten zu dem Thema, was er auch in seinem Buch behandelt, ja, wie Game-DesignerInnen und Game-ProgrammiererInnen miteinander besser kommunizieren können. Und wie gesagt, sein Fazit war eigentlich, dass Game-Design-Mechaniken weniger in Prosa geschrieben sein sollen, also in normalem Text, und stattdessen mehr im Pseudocode oder zumindest in einer Sprache, die mehr an dem dran ist, was Programmiererinnen und Programmierer halt schreiben. Und unsere Aufgabe war dann, innerhalb eines gewissen Zeitrahmens die Regeln von Pac-Man in Wenn-Dann-Konstrukten aufzuschreiben. Also wenn die Taste nach links gedrückt wird, soll Pac-Man sich nach links bewegen. Wenn die Taste nach rechts gedrückt wird, soll Pac-Man sich nach rechts bewegen. Wenn Pac-Man bei der Bewegung auf eine Wand stößt, soll er aufhören, sich zu bewegen. Wenn Pac-Man einen Geist berührt und so weiter und so fort. Und das war die Aufgabe in diesem Workshop, einfach um zu demonstrieren, weil das Publikum waren da weniger Leute, die Software entwickeln, sondern Leute, die Narrationen und Mechaniken für Games machen. Und das war, wie gesagt, der Inhalt des Workshops da. Wolfgang Walk ist auch öfter bei Auf ein Bier, The Pod, im Podcast und hat das auch in einer Folge vorgestellt. Und die Folge werde ich auch nochmal mit verlinken, dass man sich das nochmal anhören kann, weil das ist, wie ich finde, ganz spannend eigentlich. Genau, also jede Form von einem Game-Design-Dokument, um nochmal ein bisschen zurückzukommen, hat irgendwie einen anderen Zweck. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum haben die Wikis und das Miro für uns nicht funktioniert? Und ich habe es eben schon mal kurz angerissen. Ich glaube, dass es daran liegt, dass man relativ schlecht sieht, wo irgendwas fehlt. Also man merkt nur, dass irgendwas fehlt, wenn man genau das sucht, was fehlt. Und diese Struktur zu haben, irgendwie so ein, einfach auch diesen Top-Down-Ansatz. Also wir haben uns zuerst, also einerseits gab es von der Nordmedia eine Vorgabe, was in ein Design-Dokument reingehört oder was Teil eines Konzepts ist, wie sie es genannt haben. Andererseits haben wir natürlich für uns überlegt, was muss für uns in so ein Game-Design-Dokument rein. Wir haben das Ganze zusammengeworfen und haben so eine Art Struktur, ein Skelett, ein Template einfach gemacht mit Überschriften, wo wir gesagt haben, das sind die Sachen, die da rein müssen und haben vielleicht einen kurzen Satz in anderer Schriftfarbe, damit wir es am Ende rauslöschen können, reingeschrieben. Okay, hier werden wir beschreiben, wie die Story ist. Hier werden wir die Rätsel beschreiben als Komplettlösung und so weiter. Und das hat ziemlich gut geholfen, weil man dann immer durchscrollen konnte und gesehen hat, okay, hier sind noch Lücken. Zum Beispiel, als wir die Story geschrieben haben, gesagt, okay, alles klar, in unserem zweiten Akt, im zweiten Teil sind noch irgendwie Lücken. Und das habe ich im Wiki nie so gehabt, weil im Wiki gibt es halt irgendwie immer Verlinkungen auf andere Seiten. Aber ich glaube, da gehört viel mehr Disziplin zu, so ein Wiki halt vollständig zu haben und auf einen Blick sehen zu können, was noch fehlt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dieser Top-Down-Ansatz, also dass man sozusagen nicht einfach die erste Szene beschreibt und sich dann überlegt, wie es mit der zweiten Szene weitergeht, sondern dass man von Anfang an sich überlegt, das ist das Ende der Story, das ist der Anfang der Story und dazwischen muss ich jetzt irgendwo einen Spannungsbogen beschreiben und dann immer feiner reinzoomen und dann immer detailliertere Entscheidungen treffen. Ich glaube, das hat uns tatsächlich sehr geholfen. Und ja, Upfront-Design ist manchmal problematisch. Also wir haben jetzt sehr viel Dokumentation generiert und fangen jetzt an, das technisch umzusetzen. Aber ich sag mal, wir haben ja schon mal eine Tech-Demo gemacht, wo wir hoffentlich rausgefunden haben, was alles kompliziert umzusetzen ist und was wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen können, sodass wir nicht komplett ins Blaue uns was ausgedacht haben. Zum anderen haben wir natürlich jetzt irgendwie einen festen Abgabezeitpunkt gehabt. Wir haben ein halbes Jahr Zeit gehabt dafür und haben jetzt sozusagen ja, Version 1.0 von diesem Dokument fertig. Natürlich lebt das Dokument weiter. Wenn wir Entscheidungen ändern, dann werden wir die auch im Design-Dokument updaten. Aber es ist sozusagen erstmal der Grundstamm, auf dem wir arbeiten.
Wir würden jetzt einmal einfach grob über unsere Dokumentstruktur gehen. Das kann man als Leitfaden verwenden, wenn man ein Dokument schreiben möchte. Ist natürlich auch komplett frei, Teile wegzulassen, Teile hinzuzufügen oder unterschiedlich tief auszuprägen. Wir haben halt ein sehr storylastiges, lineares Spiel und eine, ich sag mal, einfache Core-Gameplay-Loop. Aber vielleicht ist ein Spiel, was man, oder euer Spiel, vielleicht viel tiefer in der Core-Gameplay-Loop oder so. Und das kann man dann unterschiedlich tief ausprägen.
Genau.
Unser Dokument fängt ziemlich einfach mit einer Einleitung an, wo wir drauf eingehen, was das Genre, also es ist ein Point-and-Click-Adventure-Game. Und hier kann man auch schon mal direkt sagen, wie wir ein Point-and-Click-Adventure-Game verstehen, welche Elemente wir zum Beispiel aus früheren Point-and-Click-Adventure-Games übernommen haben, welche wir nicht gut finden. Ich glaube, wir haben da geklärt, zum Beispiel, dass man nicht sterben kann, dass man keine Art von Verben hat. Also manche Spiele hatten so, dass man lange draufdrückt und nehmen, angucken oder mit Sprechen oder so unterschiedliche Menüs hat, das wollen wir nicht.
Genau. Dann haben wir uns die grobe Handlung angeguckt. Also haben erstmal die Ausgangslage. Was ist das Setting von dem Ganzen? Wo befindet sich die Welt im Jahr 2080? Unserer Meinung nach, also für die Story. Und haben dann die grobe Struktur, was wir eben auch schon gesagt haben, einfach als Diagramme und einen kleinen Text aufgeschrieben. Wir gesagt haben, das sind die Sachen, also einerseits die grobe Rahmenhandlung mit einem Diagramm, wo wir sagen Prolog, Akt 1, Akt 2, Akt 3, Ende. Und dann haben wir sozusagen für jeden einzelnen dieser Punkte nochmal aufgeschrieben, was einfach die Rahmenhandlung ist. Nicht, was die Spielfigur macht, sondern das, was einfach da passiert. Dann haben wir die Grafik beschrieben. Da haben wir so ein bisschen uns andere Spiele angeguckt, haben Screenshots davon eingefügt und haben gesagt, das finden wir da gut, das finden wir da nicht so gut, soll irgendwie farbenfroh sein, soll Cartoon-Style sein. Und haben vielleicht auch so ein paar Beispiele da reingetan und gesagt, okay, so soll das ungefähr aussehen.
Genau, dann haben wir im Kapitel 4 uns mit der Steuerung auseinandergesetzt. Wie interagiert man mit der Spielwelt? Wie kann man da durchlaufen? Das sind, ja, glaube ich, relativ kurze Sachen bei uns in dem Dokument geworden.
Genau, aber dadurch, dass wir halt verschiedene Plattformen anpeilen, war das gleich nochmal ganz spannend, sich zu überlegen, wie funktioniert zum Beispiel eine Controller-Steuerung für einen Point-and-Click-Adventure. Da gibt es ja in letzter Zeit auch so ein paar andere Beispiele, andere Spiele, die das gemacht haben. The Drifter zum Beispiel wird immer dafür gelobt, wie sie es gemacht haben. Und das haben wir uns da einfach ein bisschen angeguckt und haben geguckt, wie wir das dann umsetzen würden für unser Spiel.
Genau, in dem gleichen Kapitel haben wir auch noch die Menüs definiert. Welchen Flow haben wir da? Wenn das Spiel startet, kommt man in einem Hauptmenü an. Da kann man irgendwie weiterspielen, kann man Spielstände laden und das Spiel wieder beenden. Und wenn man im Spiel ist, kommt man in irgendeine Art In-Game-Menü, wenn man ins Menü wechselt. Was kann man da machen? Speichern, irgendwelche Speicherstände wieder laden, Optionen aufrufen, die man auch aus dem Hauptmenü aufrufen kann und ja, wieder ins Hauptmenü zurückgehen. Das ist sehr einfach, aber hilft halt einfach auch, sowas einmal aufgeschrieben zu haben.
Genau, dann haben wir ein Kapitel, wo wir über die Charaktere sprechen. Dann haben wir so ein kleines Porträt, das heißt einfach so einen kleinen Steckbrief pro Charakter. Was ist die Background-Story, nur ganz kurz angerissen. Und was ist sozusagen der Character-Arc auch innerhalb der Handlung des Spiels. Das heißt, wie startet die Person und wie steht die Person am Ende da. Das Gleiche haben wir dann für die Räume und Szenen gemacht. Das heißt also, wir haben eine relativ begrenzte Spielwelt. Und ursprünglich war sie noch kleiner geplant, als sie jetzt geworden ist. Aber da haben wir dann auch Concept-Art sozusagen zu jedem Raum schon ein bisschen aufgemalt. Was sind die wichtigen Spots in diesem Raum? Wo gibt es Türen in andere Räume? Und einfach das so beschrieben, was sich aus der Handlung vorher schon ergeben hat.
Genau, also bei uns heißt die jetzt sehr explizit Räume und Szenen, das Kapitel. Wenn ihr das macht, heißt es vielleicht einfach ein bisschen grober die Spielwelt. Ja, wird ja nicht jedes Spiel in einem kleinen Raumschiff aus 11 Räumen stattfinden.
Ja, das gleiche nochmal für die Items. Auch das ist wahrscheinlich sehr spezifisch auf das Genre. Also ein Point-and-Click-Adventure lebt ja davon, dass man Items einsammelt, miteinander kombiniert und wieder einsetzt. Vielleicht gibt es das gleiche in einem Rollenspiel auch, wo man beschreibt, welche Zauber und Heiltränke es gibt, welche Schwerter und so weiter. Genau, bei uns sind das einfach die Items, die in den verschiedenen Kapiteln dazukommen oder in den verschiedenen Akten. Das heißt, wir haben nicht jedes Item mehrfach beschrieben, aber wir haben es schon nach Akt sortiert und gesagt, okay, in Akt 2 kommt folgendes Item dazu. Und dann, wie schon eben beschrieben, ein kleines Konzeptart dazu und eine Notiz, was für Sounds dafür erstellt werden müssen.
So, und jetzt kommen wir zum Eingemachten, nämlich dem Rätseldesign und den Walkthroughs. Das haben wir für uns in die drei Akte und den Prolog und die Credits aufgeteilt und haben hier jetzt die Grobstruktur bei uns in diesem Graphenform und dann die Feinstruktur, also dieses, was ich schon gesagt habe, so eine Art Komplettlösung geschrieben. Und das haben wir zu allen drei Akten gemacht.
Ich glaube, das ist nicht nur der größte Teil im Dokument, das ist auch das, was tatsächlich am meisten Zeit in Anspruch genommen hat in der ganzen Phase, ne?
Genau, und was wir wahrscheinlich auch am öftesten jetzt wieder aufmachen werden und uns angucken werden, wenn wir es umsetzen. Und wir werden das halt auch oft nochmal wieder anfassen. Kleine Änderungen, die wir machen, keine Ahnung, zum Beispiel nach Playtesting, hier wieder einpflegen, damit das Dokument, was für uns ein lebendes Dokument sein soll, was wir immer wieder anfassen, dass wir das hier nachpflegen.
Genau. So, und dann sind wir beim Kapitel Texte und Dialoge. Das war so ein Ding, ich weiß gar nicht, in welcher Vorgabe das drin war. Wir haben uns ja auch verschiedene andere Designdokumente, die es so öffentlich im Internet gibt, irgendwie angeguckt. Und dann haben wir erst ein bisschen Angst gehabt, dass wir da schon alle Dialoge fertig schreiben müssen. Und haben uns überlegt, okay, wie machen wir das? Weil wir haben dafür ja einen knotenbasierten Editor. Und dann so Dialoge mit Verzweigungen und mit Wiederholungen und mit Interaktionen irgendwo linear in so ein Dokument zu schreiben, das wäre irgendwie ganz merkwürdig geworden. Und dann ist uns aufgefallen, dass das ja quasi auch das Herzstück von so einem Spiel ist und dass das ja eigentlich Umsetzung ist und nicht Design. Und stattdessen sind wir dann dazu übergegangen zu beschreiben, okay, wie sieht unser Dialogsystem aus? Was kann man da machen? Man kann auf Fragen antworten, man kann verschiedene Sachen auswählen und dann geht der Dialog vielleicht anders weiter. Und dann haben wir uns überlegt, was sagen die Personen? Also wie reden sie? Was sind häufige Zitate? Und wie wird das Ganze dargestellt visuell? Also, dass wir Untertitel am unteren Bildschirmrand haben, dass jede Person eine andere Farbe hat. Also jeder Charakter hat sowohl im Editor als auch im Spiel später eine andere Farbe. Das heißt, man kann das leichter unterscheiden, wer gerade was sagt. Und es soll natürlich vertont werden. Und das haben wir da halt beschrieben und auch so ein bisschen der Humor, den wir da anpeilen und gesagt haben, okay, ne, also wie, auf welche Art und Weise soll der Humor erzeugt werden, damit wir beim Schreiben uns immer wieder vergewissern können, wird das Ganze jetzt konsistent, weil es ja sein kann, dass wir die Dialoge für den ersten Akt, so wie wir es jetzt in der Prototypenphase machen, also wir entwickeln ein Vertical Slice, den ersten Akt uns vornehmen und dass wir in den dritten Akt schreiben, dass wir sozusagen immer noch die gleichen Prinzipien verfolgen, wenn wir die Dialoge dafür schreiben.
Das Gleiche haben wir mit Musik und Soundeffekten gemacht. Die sind natürlich nicht schon komponiert, aber schon mal, wie werden die aufgenommen, haben uns überlegt, welche Effekte es geben kann.
Und dann haben wir ein kleines Kapitel zu Videosequenzen, also Cutscenes, gemacht. Und ja, wir wollen ein Intro haben und wir wollen eine Cutscene für jedes Ende haben. Spoiler, es wird verschiedene Enden geben. Und dann gibt es noch ein paar Cutscenes, die optional sind, wo wir gesagt haben, wir werden einfach in der Umsetzung gucken, ob da eine Cutscene reingehört oder ob das sozusagen in der Szene, in der man gerade ist, einfach umgesetzt wird. Und haben da so kleine Storyboards einfach gemacht, haben uns gesagt, okay, das, also auch da wieder top-down, haben gesagt, das sollte drin vorkommen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, welche einzelnen Schritte sind das? Wie sieht das aus? Und so kleine Bilder dazu gemalt. Das Raumschiff von außen, Charaktere von nahem und so weiter und so fort.
Hier haben wir jetzt auch wieder, sind wir wirklich ins Detail gegangen. Wir haben, ja, wie ein Storyboard, haben einen kleinen Cartoon gezeichnet, der Schritt für Schritt zeigt, was in diesem Intro oder in den Cutscenes passiert, weil wir wirklich das als Kernteil unseres Spiels sehen, die Story. Und die soll gut erzählt sein. Deswegen da sehr viel Zeit reingeflossen ist. Dann haben wir, ja, das ist fast tabellarisch, so eine Liste der Achievements, die es im Spiel geben soll. ist vielleicht auch gar nicht die komplette Liste, aber einen guten Überblick gibt, dass es welche gibt und wie man sie vielleicht findet.
Genau, und vielleicht auch eine Liste, die wir dann ergänzen, wenn uns neue Sachen einfallen, die man einbauen könnte. Aber es ist halt schon mal das, was wir uns überlegt haben, die es mindestens geben wird. Dann haben wir uns Gedanken gemacht zu Accessibility und Barrierefreiheit. Da sind wir tatsächlich einer Liste gefolgt. Es gibt die Game Accessibility Guidelines online. Können wir auch gerne in der Folgenbeschreibung nochmal verlinken. Und da gibt es verschiedene Ausbaustufen von Features, die ein Game umsetzen kann, um accessible zu sein für Menschen, die sozusagen besondere Bedürfnisse haben an die Spielbarkeit eines Spiels. Und das geht los bei relativ einfachen Sachen wie die Spielgeschwindigkeit anzupassen, Rumble am Controller an- und auszuschalten, dass Buttons groß genug sind, um sie vielleicht auch zu drücken, wenn man nicht so Fingerspitzengefühl hat. Controller-Sensibilität, Maus-Sensibilität einstellen. Da kann man einfach, wie gesagt, ich werde die Liste jetzt nicht vorlesen. Es gibt sehr, sehr viele Features, die man da umsetzen kann. Und wir sind einfach so die erste Ausbaustufe dieser Features für das Spiel durchgegangen und haben gesagt, okay, das ist anwendbar für unser Spiel, das ist nicht anwendbar, das können wir umsetzen, das ist zu viel Aufwand für uns. Also ich glaube, dass es sehr, sehr viel Aufwand ist, alle dieser Features umzusetzen. Aber ich denke schon, dass es Sinn macht, einfach das mal durchzugehen und zu sagen, okay, das sind tiefhängende Früchte, die können wir pflücken. Und das sind Sachen, die wir vielleicht eingehen, weil wir es wichtig finden. Und das sind Sachen, die können wir nicht umsetzen, weil wir einfach sonst, ja, das den Rahmen sprechen würde für die Mittel, die wir haben und die Zeit, ja, die wir haben.
Oder es passt gar nicht zu unserem Spielgenre oder so.
Genau, vielleicht ist es einfach nicht anwendbar.
Dann, ich glaube, das ist ein Kapitel, was uns relativ einfach gefallen ist, weil wir das ja schon vor dem Game Design Dokument für uns ziemlich klar definiert hatten, und zwar ist die technische Umsetzung. Genau, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wir setzen hier unsere eigene Technik ein, aber einfach zur Vollständigkeit einmal das auch hier einmal niedergeschrieben. Genau, wir wollen das Spiel später auch in unterschiedlichen Märkten vertreiben, also muss das Spiel irgendwie internationalisiert werden, lokalisiert werden. Vielleicht, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber wir haben uns entschieden, das Ganze in Deutsch zu machen, was, glaube ich, für viele erstmal kontraintuitiv ist. Aber wir haben entschieden, wir sprechen primär Deutsch und es fällt uns einfach sehr viel leichter, das Spiel und die Story und alles zu entwickeln, wenn wir nicht jedes Mal noch sozusagen über die Sprache nachdenken müssen. Wahrscheinlich würde man es in einer größeren Produktion, wahrscheinlich das Game Design Dokument und alles in Englisch machen, um flexibel zu sein.
Ja, ich glaube, der Punkt, warum man das auf Englisch machen würde, wäre ja eigentlich, dass man das Leuten geben möchte, die kein Deutsch sprechen. Und da es für uns momentan einfach nicht zur Diskussion steht, das Team in irgendeiner Art und Weise zu vergrößern, haben wir die Notwendigkeit einfach nicht gesehen, das auf Englisch zu machen, weil das halt einfach ein Projekt ist, was wir zwei machen. Und auch wenn wir sozusagen dieses Dokument so schreiben, als könne man das jemand anderem geben, haben wir das eigentlich nicht vor, weil wir es selber umsetzen wollen. Deswegen schreiben wir das ja. Und deswegen ist es einfach auf Deutsch.
Genau, das Spiel selbst könnte man natürlich in Englisch entwickeln, damit man am Ende nicht so viel Reibung Lost in Translation hat, weil alle Übersetzungsstudios arbeiten primär von Englisch in dann die Zielsprache in Spanisch, in Französisch. Und wir werden dann wahrscheinlich erstmal von Deutsch in Englisch und von dort in alle anderen Sprachen übersetzen.
Für, wie gesagt, das Kapitel, was wir jetzt hier haben, Lokalisierung und Voice Acting. Das Voice Acting werden wir ohnehin erstmal nur auf Deutsch und Englisch machen. Einfach, ja, Deutsch, weil wir es ganz gerne auf Deutsch spielen wollen würden. Und Englisch einfach, um ja ein internationales Publikum erreichen zu können. Und ich sag mal, der Bruch von den meisten Sachen, die wir haben, findet ja schon vorher statt. Also wir werden nicht das Spiel komplett auf Deutsch uns ausdenken und dann die Übersetzung erst später machen, sondern wir haben ja auch schon englische Variablenbezeichner in unserem Code und so. Und von daher findet das ja schon ein bisschen vorher statt. Und auch wenn wir uns Witze ausdenken und da vielleicht Wortspiele drin sind, dann haben wir sozusagen nicht erst bei der Übersetzung das Problem, dass der Wortwitz zum Beispiel nicht funktioniert. Ich erinnere immer gerne an den Film Spaceballs, wo irgendwie jemand ein Marmeladenglas auf eine Antenne raufschmeißt und dann ist die halt gejammt, weil Jam halt Marmelade heißt und im Deutschen so heißt es einfach nur, oh nein, ich hasse Erdbeermarmelade. Naja, und der Witz ist halt kaputt irgendwie. Und also solche Sachen können wir halt von vornherein bedenken, weil wir halt ja sowohl die deutsche als auch die englische Variante erstmal selber entwickeln und Hilfe bei der Lokalisierung sozusagen im zweiten Schritt erst annehmen und sagen, okay, also einerseits für das Voice Acting, andererseits aber auch, ja, uns vielleicht nochmal ein Lektorat irgendwie reinholen, drüber zu lesen, dass wir keine groben Schnitzer da drin haben, dass da nicht Sachen gesagt werden, die vielleicht ganz anders verstanden werden oder die man einfach nicht sagen würde als Native Speaker in Englisch.
Aber dann, also wenn es dann vom Englischen ins Spanische übersetzt wird, können wir natürlich nicht garantieren, dass die Witze dann alle noch funktionieren.
Ja, das ist natürlich klar. Aber ich glaube, dieses Problem oder diese Herausforderung haben ja alle Spiele oder alle Medien, die in irgendeiner Art und Weise mit Sprache zusammenhängen.
Die werden irgendwann gejammt.
Machen wir eine Jam-Session oder ein Game-Jam. Spielemarmelade.
Genau. Das nächste Kapitel heißt bei uns Testplanung. Genau, es geht hier um Playtesting, welche Ausbaustufen wir wie testen, wann für uns erste User-Tests irgendwie in Frage kommen, aber auch wie wir automatisiert testen, damit möglichst wenig Bugs in dem Spiel sind. Für uns ist hier auch ein Demo-Release irgendwie wichtig, dass wir früh, ja, dass wir diese Demo auch als Feedback-Kanal haben für das finale Spiel.
Genau, das letzte Kapitel, was wir haben, was auch wieder relativ umfangreich geworden ist, erstaunlicherweise, weil wir da beide irgendwie ja weder so richtig Lust noch Ahnung von hatten irgendwie, ist Marketing und PR-Planung. Und da haben wir damit angefangen, erstmal das Produkt an sich zu beschreiben. Also was machen wir da und wer könnte sich dafür interessieren? Und dann haben wir uns angeguckt, okay, wer spielt Adventure Games und was für Subtypen im Adventure-Genre gibt es? Also da haben wir als Beispiel so die Leute, die gerne knobeln, die gerne so Knobel-Adventures und Puzzle-Games irgendwie spielen. Dann haben wir da Story-Liebhaber, wir haben Familien, wo vielleicht Eltern mit ihren Kindern spielen und haben uns dann so ein bisschen überlegt, was sind die Features, die wir anbieten, um diesen Leuten gerecht zu werden und haben so, ja, auch ein kleines, weiß nicht, ist es ein Diagramm, eine kleine Grafik zur Visualisierung, wo liegen unsere Schwerpunkte auch bei diesen Untergruppen. Einfach um so ein bisschen gucken zu können, wen wollen wir überhaupt ansprechen durch unsere Marketingmaßnahmen am Ende. Public Relations ist dann der nächste Unterabschnitt, wo wir ein bisschen überlegt haben, okay, welche Kanäle wollen wir denn haben? Ne, also sei es Social Media, sei es irgendwelche Leute, die das streamen, vielleicht die Demo schon streamen oder sowas. Wo wollen wir irgendwie auftauchen, damit Leute von dem Spiel erfahren? Was sind sozusagen auch Buzzwords, die wir auf unserer Steam-Page am Ende haben wollen oder in anderen Stores? Und am Ende haben wir uns dann, das habe ich von meiner Frau gelernt, weil die sich mal beruflich mit Marketing auseinandergesetzt hat, so einen Redaktionsplan geschrieben. Also einfach gesagt, okay, das sind die nächsten paar Monate, die irgendwie, ja, die uns bevorstehen. Und was für Events gibt es, zu welchen Events, welche Aufhänger findet man sozusagen, um für Social Media einfach Posts vorzubereiten? Und ich glaube, dass das, gerade wenn man das ein bisschen größer anrollen lassen möchte, dass das Sinn hat, sich einfach so ein bisschen Ziele zu stecken. Dazwischen kann man natürlich immer noch so ein bisschen ja, opportunistisch unterwegs sein und gucken, was bietet sich gerade an. Aber erstmal so einen groben Rahmen zu haben, dass halt überhaupt irgendwas passiert, weil ich sag's, wie es ist. Wir beide denken halt daran, das Spiel umzusetzen, aber dann nochmal so einen Social-Media-Post abzusetzen, ist immer so eine kleine Hürde, finde ich. Und das ist ganz gut, wenn man einfach so einen Plan hat, wo man reingucken kann und hat gesagt, okay, wo sind wir eigentlich gerade, was wollen wir jetzt als nächstes machen? Und ja, es geht weiter mit Planung, also so ein bisschen Marketing-Zeitplan, welche Phasen haben wir? Das ist halt nicht nur fürs Marketing, sondern auch für die gesamte Entwicklung. Aber einfach, wann müssen welche Sachen fertig sein? Also wenn wir die Demo haben, es muss natürlich auch eine Storepage da sein, idealerweise bevor die Demo da ist. Und ja, wen sprechen wir damit an? Wem geben wir die Demo? Wird die Demo öffentlich? Solche Sachen stehen da drin. Ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen Gedanken über das Budget gemacht, also was für Geld und aber auch vor allem Zeit wollen wir da reinstecken, wenn wir das Spiel entwickeln und währenddessen halt auch noch uns ums Marketing kümmern müssen.
Und dann sind 170 Seiten schnell voll.
Genau. Wir haben noch so ein paar andere Stichpunkte irgendwie, die wir gelesen haben aus anderen Game Design Dokumenten, die bei uns jetzt nicht so passend waren. Also auch in der Game Design Folge hatten wir so dieses Sekunde zu Sekunde Gameplay, das Minute zu Stunde Gameplay und so weiter und so fort, Belohnungssysteme. Ja, also ich glaube, dass man da sehr, sehr viel machen kann und dass es wichtig ist, sich vorher eine Überlegung zu machen, was sind denn Sachen oder was sind die großen Fragen, die zu klären sind während der Entwicklung. Und mir geht es so, nichts ist motivationshemmender, als sich an den Rechner zu setzen, irgendwas umsetzen zu wollen und dann aber nicht so genau zu wissen, wie jetzt eigentlich. Also ich finde immer so, Unsicherheiten sind immer total die Motivationskiller. Wenn ich ganz genau was im Kopf habe und weiß, wie ich das umsetzen will, dann fällt mir das sehr leicht, das zu machen. Und habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, bei Fire of Ardor hat sich das sozusagen zwischen dem Release und zwischen dem Release von dem ersten Update sozusagen so lange hingezogen, weil ich mir einfach sehr viel vorgenommen habe und bei so 2-3 Punkten davon einfach nicht genau wusste, wie ich das umsetzen will. Und dieses nicht genau Wissen einfach immer dazu geführt hat, dass ich mich dran gesetzt habe, 2 Minuten überlegt habe und dann gesagt habe, eigentlich bin ich auch zu müde und dann wieder ausgemacht habe. Oder, keine Ahnung, stattdessen YouTube-Videos geguckt habe. Und ja, einfach sozusagen sich überlegen, was sind die schwierigen Sachen und wenn die schwierigen Sachen aus dem Weg geräumt sind, dann naja, geht der Rest nicht von alleine, aber es fühlt sich wesentlich besser an, zumindest meine Erfahrung.
Abschließend würde ich nochmal sagen, dass mir das sehr, sehr viel gebracht hat, dieses Game Design Dokument zu schreiben. Einfach, weil ich oft mich selbst erwischt habe dabei, dass ich mir zwar irgendwie abends vorgenommen habe, ein bisschen die Story im Spiel voranzutreiben und dann aber gemerkt habe, also ich habe jetzt hier 4 Stunden gesessen, an der Story habe ich nichts gemacht, dafür habe ich hier an 5, 6 anderen Stellen weiter programmiert. Also ich habe mich immer erwischt dabei, dass ich angefangen habe, das zu machen, was mir gut liegt und dann die Story wieder irgendwie nach hinten verdrängt habe. Also sich nochmal auf den Kern unseres Spiels zu fokussieren, das war sehr wertvoll für mich.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, dass das Schreiben des Game Design Dokuments richtig war. Auch wenn man jetzt sagen muss, so alles in allem, zusammen mit der Förderung und dem Game Design Dokument ist doch schon sagen wir mal, starker administrativer Aufwand war. Also allein die ganzen Formulare für die Förderung auszufüllen und dann auf Rückfragen entsprechend richtig zu antworten und so. Das war, ja, wenn man im Nachhinein drauf guckt, vielleicht gar nicht so schwierig, aber in dem Moment, wenn man noch nicht so genau weiß, worum es geht und was die eigentlich von einem wollen, schon manchmal herausfordernd. Das Game Design Dokument selber auch so ein Berg, der vor einem liegt, wo man nicht so richtig weiß, welchen Weg laufe ich jetzt darauf. Aber ja, ich glaube, gerade für jetzt unser Point-and-Click-Adventure war das genau das Richtige. Und wenn man das für andere Genres macht, muss man halt gucken, was, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, was sind die Nüsse, die zu knacken sind bei mechaniklastigen Spielen, ob man das in separate Unterdokumente aufteilt oder irgendwie Spreadsheets macht, wo man irgendwie ja, Werte und Formeln fürs Balancing irgendwie reinschreibt, ohne dass man es vielleicht erstmal programmieren muss. Nur dann auch wieder, also meiner Ansicht nach, das ja, Wichtigste eigentlich, dass es an einer Stelle, an einem Ort irgendwo erreichbar ist. Und wenn es ein Wiki ist, dass halt die Startseite von dem Wiki so gut gepflegt ist, dass man direkt sieht, wo komme ich auf welche Unterseite, dass sozusagen keine Seite irgendwo verwaist ist und dass veraltete Sachen sofort halt auch gelöscht werden und nicht irgendwie dann da stehen und 2 Jahre später noch irgendwie man sich immer wieder fragen muss, ist das eigentlich noch aktuell oder kann das weg?
Ja, also ich glaube, was dich an dem Wiki stört, ist, dir fehlt diese Ansicht, wo du das Wiki wie so ein Buch lesen kannst. Also unser Game Design Dokument, da kann ich jetzt von oben bis unten durchscrollen. Diese lineare Ansicht, die fehlt dir, glaube ich.
Ja, es muss vielleicht gar nicht mal linear sein, aber vielleicht, dass man ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis hat. Und das ist jetzt zumindest in dem GitLab-Wiki, muss man da so ein bisschen manuellen Aufwand betreiben, damit das halt gut funktioniert. Und naja, wenn man mit mehreren Leuten über einen langen Zeitraum immer wieder einen manuellen Aufwand betreiben muss, dann ja, weiß man ja, wie das am Ende ausgeht. Ne?
Genau. Ich muss sagen, dass ich nicht am Anfang davon ausgegangen bin, dass wir 170 Seiten schreiben. Ich war ja irgendwo bei vielleicht 30 bis 60 Seiten und war auch irgendwann, kamst du an und sagst, ich habe gerade Seite 100 angefangen. da war ich so, wir sind ja schon mindestens 3-mal fertig. Also ja. Wir haben halt auch viele Bilder und die Graphen drinne, das schluckt natürlich seitenweise. Deswegen.
Ja, gerade die Concept Arts für die Items, ne? Ich glaube, das sind schon zig Seiten.
Macht euch da nicht verrückt, wenn ihr es selber schreiben wollt. Wenn ihr nach 30 Seiten das Gefühl habt, so mein Dokument ist rund, da ist alles drin gesagt, dann ist das so. Dann ist das bei eurem Spiel komplett anders. Also wir haben in den Shownotes sind auch ein paar Beispiele, die wir gefunden haben, wo Leute ihre Game Designs nach dem Spiel veröffentlicht haben. Die sind auch alle von bis seitenweise, seitentechnisch.
Ja, total. Und was hilft, ist, sich dann Feedback einzuholen. Das haben wir auch gemacht. Also nur, weil man selber der Meinung ist, dass es rund ist, vielleicht sind da einige Sachen unverständlich und so. Das Wichtige ist nur, dass man den Leuten, von denen man Feedback einholt, dann sagt, was für Feedback man haben möchte. Also wir haben zum Beispiel sehr viel Feedback bekommen, ja, da fehlt ein Komma und da müsste nochmal so, ja, ist also total gut, dass wir da Qualität besser kriegen. Aber das Feedback, was wir eigentlich hören wollten, war, warum passiert da das und da das, das widerspricht sich. So, also vielleicht einfach den Leuten, von denen man Feedback haben möchte, auch das sozusagen von Anfang an mitgeben, was man so gerne hören möchte. Und ja, dann kann man, glaube ich, nur davon profitieren, wenn man nochmal einen externen Blick darauf irgendwie bekommt.
Ja, wenn ihr schon mal ein Game Design Dokument geschrieben habt oder gerade dabei seid oder euch in unserer Aufzählung was zu Game Design Dokumenten fehlt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr Feedback hinterlasst, uns schreibt vielleicht, wie ihr euer Game Design Dokument aufgebaut habt.
Genau. Und ich würde sagen, das, was jetzt noch fehlt, ist ein Witz, oder?
Ich habe letztens bei Spotify eine neue Band gefunden, die hieß 1023 Megabytes.
Die hatten bisher aber noch keinen Gig, oder? Ja, okay. Alles klar, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und ciao.
Hallo Carsten. Ja.
Genau, zeitgleich. Sind wir hier, oder?
Ja, haben wir das hier. Ich habe Angst, dass wenn wir das jetzt hier einfach vorlesen, dass es extrem langweilig wird.
Also, vielleicht nur die Oberüberschriften und nicht die Unterüberschriften. So, das lassen wir weg, das, ne, die Überschrift so. Da wird nach oben gescrollt hier. Willst du das echt?
Sag ich jetzt, gut.
Ne, stimmt gar nicht, ne? Vergiss, was ich gesagt habe.
Können wir eben eine kleine Pause machen?
Ja, klar.
5 Minuten später.
Schade, dass du mich nicht lachen hören konntest.
Wieso?
Weil ich Geräusche mache. Weil ich die ganze Zeit gehört habe, ja.
Gut, dass ich nicht angefangen habe zu singen.